Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Das Gefühl kennen Sie sicherlich auch. Sie haben Sport getrieben und fühlen sich hinterher zwar ausgepowert, aber auch richtig wohl. Bewegung ist eben auch etwas für die Seele. In den 1920er Jahren waren es die Sportlehrerinnen Elisabeth Vogler und Maria Buchholdt, die die sogenannte Sozialgymnastik entwickelten, wobei sie jugendliche Gesundheitserziehung und sozialpädagogische Arbeit miteinander verbanden. Dafür bildeten sie in einer eigens gegründeten Schule Sozialgymnasten aus, die vorwiegend Kinder aus armen Verhältnissen betreuten. In welchen Bewegungsangeboten finden sich heute zumindest noch Ansätze der Sozialgymnastik und welche Chancen böte sie den herkömmlichen Sportkursen in Schule und Verein und der Sozialarbeit? Darum geht es im Nachspiel Bewegung für Leib und Seele, die Wirkungsweise der Sozialgymnastik. Eine Sendung von Peter Kolakowski.
Es waren Gymnastikstunden, die zur Sammlung, Neusammlung, Neuaufbau des Körpers führen sollten. Und so entstand ganz langsam die Praxis der sozial anwendbaren Gymnastik.
Menschenbildung durch Bewegungsbildung. Das war so ein Leitmotiv in der Schwarzerdener Arbeit. Ja, das war Selbsterfahrung pur.
Also ich hatte sehr viel Unterricht in der Oberstufe, die Gymnastikkurse, und war erstaunt, welche Ziele ich dabei erreicht habe.
In Schwarzerden haben wir gelernt, uns frei zu bewegen, uns zu entwickeln. Ich unterrichte Bewegung und keinen Sport.
Rund 25 betagtere und jüngere Frauen tanzen allein und gemeinsam, schwingen Arme und Beine hin und her oder gehen konzentriert und achtsam durch den lichtdurchfluteten Gymnastiksaal. Alle zählen zu den Letzten des Berufsstandes der Sozialgymnastikerin. Einmal im Jahr, so auch unlängst, treffen sie sich in der Gymnastikschule Schwarzerden in der Rhön, um Körper und Seele zu erfrischen.
Wenn man die jungen Menschen wirklich mal das tun lassen wollte, was sie empfunden haben, das war zum Teil wirklich beeindruckend. Ich habe eine Aufgabe gestellt, aber aus dieser Aufgabe mussten sie selber etwas entwickeln und dann ist nämlich das Geistige mit dabei und nicht etwas vorgesetzt zu bekommen.
Mein Weg eigentlich hier in Schwarzerden war dann derjenige, um das zu verbinden, der Psychomotorik, die ich hier auch unterrichtet habe, dass eben die Schwarzerdener Schülerinnen auch nicht auf Leistung eingestellt waren, aber verlangt wurde zum Examen, dass sie zumindest als Leistung das Sportabzeichen bringen, weil sie sich wirklich an bestimmte Bewegungsabläufe halten mussten.
Alle hier kannten noch ihre Ausbilderinnen Elisabeth Vogler und Marie Buchholdt. Im Zuge der Jugend- und Lebensreformbewegung suchten die beiden Pädagoginnen ab den frühen 1920er Jahren nach einer anderen Art der Erziehung von Körper und Seele, die sich völlig vom Leistungsgedanken und Drill der klassischen Leibeserziehung unterschied. Beide gründeten schließlich im Örtchen Schwarzerden unterhalb der Rhöner Wasserkuppe eine Siedlung, die sie zu einer Berufsschule für Frauen weiterentwickeln wollten, welche eine Berufsausbildung mit hohem sozialem Anspruch anstrebten. Buchholdt hatten ihre bedrückenden Erfahrungen im Unterricht mit sozial schwachen Schülern und Hilfsschülern tief geprägt. Sie entwickelte eine heftige Kulturkritik gegen alle konventionell vermorschten, gegen Krieg, menschenfeindliche Industrialisierung, Technisierung und Verstädterung.
Uns schwebte eine ländliche Frauenschule im Sinn, in der körperliche und geistige Arbeit einander nicht nur ergänzten, sondern eine gleiche Stellung hatten. Und die Kinderchen bekamen da ihre Gymnastik, sie bekamen ihre Haltungskorrektur. Es wurde den Müttern, die meistens neugierig dann wieder kamen, gesagt, das musst du machen, das musst du machen, das Kind muss andere Schuhe tragen und so weiter.
Meist waren es Familien aus der Umgebung, die sich keinen Kinderarzt leisten konnten, erzählt Marie Buchholdt in diesem einzig erhaltenen Tondokument. 1923 boten sie und Elisabeth Vogler erste Kurse, unter anderem für Berufstätige, Bürobeamtinnen, Lehrerinnen und Fürsorgerinnen aus Kinderheimen an, in denen gesundheitlich-philosophische Fragestellungen thematisiert und Gymnastik als Körperlehre und Pflege, Erkenntnis und Übung im richtigen Gebrauch des Glieder- und Atemleibes praktiziert wurde.
Und richteten uns nach dem Elend der Menschen, nach dem Äußeren und nach dem Inneren.
Dazu gehören anatomische Kenntnisse. Dazu gehört, dass man weiß, was für ein Mensch vor mir steht.
Bärbel Bernhardt, Sozialgymnastikerin nach Schwarzerdener Schule.
Ob dieser Mensch aus anatomischen, auch aus psychophysischen Gründen in der Lage ist, diese Korrektur, die ich ihm gebe, anzunehmen und als Bereicherung, nicht als Veränderung, nicht als ein Einwirken auf jemanden, sondern schau mal, bei deiner Größe oder bei deiner Haltung oder bei deiner Fußposition, wenn du die Füße so stellst, probier mal aus, ob du dich dann sicherer fühlst.
Letztlich verstanden Marie Buchholdt und Elisabeth Vogler ihre sozial angewandte Gymnastik auch als Alternative zur Turnbewegung und Leibeserziehung unter anderem von Friedrich Ludwig Jahn, der mit seiner 1816 erschienenen Deutschen Turnkunst als Turnvater in die Geschichte einging. Jahn wollte nicht mit ansehen, wie Knaben durch tägliches Sitzen in den Lehranstalten körperlich und seelisch immer mehr verkümmerten. Er gab den Jungen nach den Schulstunden Turnunterricht in der Berliner Hasenheide, einem großen Park. Dort konnten die Schüler nach Belieben herumtollen und sich austoben. Auch die damalige preußische Regierung erkannte schnell die Vorteile einer systematischen Unterweisung in Leibes- und Leistungserziehung zur Verteidigung des Vaterlandes gegen die napoleonische Besatzung. Dieser patriarchalisch-militaristische Duktus, turnerischer, sportlicher Drill als Vorbereitung auf eine mögliche kriegerische Auseinandersetzung, gefällt gleichwohl nicht allen. Nicht den Vertretern der Anfang des 19. Jahrhunderts aufkommenden Naturheilbewegung, nicht den Vertretern der Lebensreform und auch nicht den Frauen. Allerdings waren sie ohnehin von allen Bestrebungen, Gymnastik und Turnen als Teil der Gesundheitsvorsorge und Fürsorge zu etablieren, ausgeschlossen, erläutert die Sport- und Gymnastiklehrerin Christine de la Camp.
Die Frauen durften ja nicht. Sie waren ja ans Haus gefesselt. Jahn hat den militaristischen Sport gebracht, aber hat ihn gebracht, in Form gebracht und hat eben dadurch vieles auch in Gang gebracht. Und dann haben die Frauen gesagt, okay, wenn ihr das so macht, dann wollen wir uns gemäß bewegen.
Man kann eindeutig sagen, dass Gymnastikbewegung und Frauenbewegung sehr viel miteinander zu tun haben, weil es der Frauenbewegung ja schon auch darum ging, den weiblichen Körper zu befreien. Von moralischen Vorstellungen, aber durchaus auch im wahrsten Sinne des Wortes vom Korsett. Also die Frage, wie Frauen in der Welt stehen, wie ihr Körper, wie sie selber ihren Körper begreifen, wie ihr Körper sich bewegen kann. Interessant finde ich daran aber auch, dass der Beruf der Gymnastikerin auch ein Versuch war, Frauen eine Selbstständigkeit in einem Beruf zu geben.
Dr. Kerstin Wolf, Historikerin und Leiterin des Archivs der Deutschen Frauenbewegung in Kassel.
Wir sehen im 19. Jahrhundert schon auch das Bedürfnis, und zwar einer gesamten Gesellschaft, sich zu überlegen, wie Menschen in dieser Welt sind. Wir haben da ja Industrialisierung, das heißt, wir haben eine Entfremdung von Arbeit und von Leben. Wir haben eher eine Mechanisierung des Körpers. Und von dem her geht es immer darum, das nochmal wieder gemeinsam zu denken, also Körper und Geist gemeinsam zu denken, um auch in ein neues Körpergefühl zu kommen, aber um auch, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Gesellschaft, in der die Menschen leben, dadurch auch zu verändern, hin zu einer besseren Welt zu kommen, und zwar durch den Weg, dass der Einzelne sich vervollkommnet. Und das ist durchaus auch ein Weg, der mit dem Körper gegangen werden kann.
Frauen wie Genevieve Stebbins, Bess Mensendiek, Hede Kallmeier, Dora Menzer oder Eleonore Duncan entwickeln eine neue, andere Bewegungskultur wie die tänzerische, funktionelle oder künstlerische Gymnastik. Denn die allgemeine Gesundheitserziehung mit und durch Bewegung und der damit verbundene soziale Anspruch, wie ihn schon 1774 der Reformpädagoge, Theologe und Philanthrop Johann Bernhard Basedow einforderte, trat in der klassischen Schulsportpädagogik mehr und mehr in den Hintergrund, die Nützlichkeit des Körpers dagegen in den Vordergrund. Bewegung statt Sport. Diesen Anspruch erhebt neben Elisabeth Vogler und Marie Buchholdt auch ein Lehrer der rhythmischen Gymnastik namens Rudolf Bode, Anfang der 1920er Jahre. Bode, ursprünglich Kapellmeister, wendet sich vehement gegen die isolierten, mechanistisch-militaristischen Übungen zur Kräftebildung, wie er sie immer mehr in der schulischen Leibeserziehung und Leibesertüchtigung vorfindet.
Bewegung war für Bode nicht eine in seine Einzelteile zergliederte, einzig kraftbetonte Regung, sondern vielmehr ein rhythmischer Schwingungsvorgang, der den ganzen Körper mit einbezieht.
Ich glaube, dass wir in dieser hektischen Zeit, in der Zeit der Olympischen Spiele, in der man mehr von den Rekorden, von den Weltbestleistungen spricht, auch ein wenig von anderen Dingen sprechen kann, die eigentlich für das Leben von uns Menschen mehr Bedeutung, mehr Wert besitzen, als man gemeinhin annehmen möchte.
So beginnt 1956 der damals 33-jährige Sport- und Olympiareporter Harry Valerien ein Interview mit Rudolf Bode und seiner Frau anlässlich des 75. Geburtstages Rudolf Bodes.
Es ist ein geheimes Gesetz, dass unser Seelisches nur in dem Maße in der Bewegung mitgeht, als diese Bewegung den ganzen Körper erfasst, dass die Menschen, die sich wirklich frei bewegen können, auch ein ganz anderes Bedürfnis nach Mitteilsamkeit haben, dass sie sich viel mehr ihren Mitmenschen öffnen und sich ganz besonders auch im Schulberuf den Kindern gegenüber ganz anders mitteilen können.
Dass die Menschen zu verkrampft sind, tritt immer wieder in Erscheinung, dass die Menschen kommen, weil sie so furchtbar nervös sind. Und aus dem Grunde glaube ich auch, dass die gymnastische Bildung in diesem Sinne noch eine ganz große Zukunft haben wird.
Ja, ich hatte das Glück noch, als meine Großmutter zu ihrem 95. Geburtstag einen Lehrgang gegeben hat, an dem Lehrgang noch teilnehmen zu können.
Ulrich Bode, Enkel von Rudolf und Elli Bode, Vorsitzender des Bode-Bundes und Gesellschafter der Bode-Schule in München.
Also ich habe dann verstanden, was die Älteren immer so begeistert hat an dieser Gymnastik. Das ist mir in diesem Lehrgang damals noch wirklich bewusst geworden, dass es ein ganz anderes Körpergefühl ist als etwa jetzt Fitnesstraining. Im Schwingen drückt sich eben diese Ganzheitlichkeit aus. Darum ging es ihm ja immer, die ganzheitliche Bewegung. Der ganze Körper in Verbindung mit dem seelischen Erleben, diese Wechselwirkung.
Ein Schüler Bodes, der Gymnastiklehrer Hinrich Medau, entwickelt die rhythmische Gymnastik Bodes zur sogenannten Organgymnastik nach Medau weiter. Statt Reck, Barren und Sprung waren eigens komponierte Klavierstücke, Gymnastikball und Reifen der Rahmen für die Wiedergewinnung der natürlichen, ursprünglichen Bewegungsform.
Sie haben ja als einzelne Personen gegen den Trend der Zeit gestanden.
Professor Dr. Jochen Medau, Kardiologe, Internist, Sportmediziner, Sohn von Hinrich Medau und langjähriger Leiter der Medau-Schule in Coburg, über seinen Vater und über Rudolf Bode.
Die haben einen ganz anderen Trend reingebracht und haben dann ja durch das Bekanntwerden dieser Art von Bewegung, vornehmlich muss man sagen für die Frau, für die Männer, die haben doch immer Bänke gestemmt und alles Mögliche gemacht, aber für die Frau war das plötzlich ein neues Erlebnis, auch ihre Körperlichkeit, ihre Ganzheitlichkeit, ihre Schönheit, um es mal richtig zu sagen, präsentieren zu können in einer Form von Ausbildung, denn die Gymnastik hatte mal einen sehr, sehr hohen Stand.
Die aufkommenden Zivilisationskrankheiten, das Übergewicht, die orthopädischen Erkrankungen, Nervosität, Kopfschmerzen, Verspannungen, Überreizungen und die gleichzeitig stetig wachsende Bewegungsarmut verlangen nach Antworten, die der leistungsorientierte Sport offenbar nicht geben kann. Ärzte wie Lewis Radcliffe Grote warnen vor dem Anstieg solcher Erkrankungen, wie hier auf einer seltenen Schallplattenaufnahme eines Vortrages aus dem Jahr 1959. Grote zählt bis heute zu den bedeutendsten Internisten und Klinikern. Er verfasste zahlreiche medizinphilosophische und zivilisationskritische Schriften und beschäftigte sich schwerpunktmäßig auch mit der Ganzheitsmedizin und der Kinderheilkunde und hier vor allem mit dem alarmierenden Anstieg der Zuckerkrankheit bei Kindern und Jugendlichen.
Im Einzelnen kann man manche Umstände unseres Lebens aufzählen, denen die Möglichkeit, Menschen krank zu machen, sie zu kränken, unumwunden zugestanden werden muss. Eine solche Liste der Qualen habe ich in einem Aufsatz vor einiger Zeit aufgestellt. Ich nenne daraus die mit Abgasen beladene Luft der Großstädte, das nervenzerrüttende Telefon, die mangelnde körperliche Bewegung und Ausarbeitung in guter Luft ohne die Peitsche des sportlichen Rekordes, aber die seelische Lage von heute, die Normierung und Nivellierung der Persönlichkeit, die Gleichschaltung der Vorstellungen und Bedürfnisse, die Verflachung des Geistes.
Also es ist sicher so, dass die Bewegung im Kindes- und Jugendalter zurückgeht.
Dr. Hermann Josef Kahl, Kinder- und Jugendarzt und Sprecher beim Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte.
Dass wir bei den Jugendlichen ab 10 Jahren eine Zunahme des Körpergewichts schon feststellen, vor allen Dingen leider auch bei den Jugendlichen, die aus bildungsferneren Schichten kommen. Da scheinen 2 Komponenten eine Rolle zu spielen. Einmal die Bewegungsarmut, also die Reduktion, lieber auf der Couch sitzen. Und natürlich auch die Einnahme von hochkalorischen Nahrungsmitteln. Zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Fett.
Der Sport, der Fußball, das Leistungsprinzip, die alle haben die Gymnastik etwas an den Rand gedrängt. Heute ist die Gymnastik ein Teil des Movements, sage ich mal, und hat gewisse Probleme in der öffentlichen Darstellung. Das hat aber auch zu tun, dass man die Gymnastik und den Tanz und was alles für die Mädchen, für die jungen Frauen dazugehörte, hat man ja aus dem Schulbereich beispielsweise rausgenommen und hat 1976 ja die Gymnastiklehrer aus der Schule herausgenommen.
So Professor Hans-Jochen Medau. Zwar hat auch der traditionelle Sportunterricht in den letzten Jahren einige rudimentäre Grundgedanken aus der Gymnastikbewegung übernommen, wie unter anderem im aktuellen Memorandum der Kultusminister zum Schulsport nachzulesen ist. Danach soll der Sportunterricht jeden Schüler nach seinen Möglichkeiten fördern, das Gemeinschaftsgefühl und Gesundheitsbewusstsein stärken.
Nur wie, wenn der Noten- und Leistungsdruck bleibt? Körper weiter in gute und schlechte, in leistungsfähige und nicht leistungsfähige separiert werden und den Schülern weiter keinerlei konkretes Wissen über den Zusammenhang zwischen Bewegung und Ernährung, Gesundheit und seelischem Empfinden vermittelt wird. Gleichzeitig nimmt die Zahl der in prekären Verhältnissen lebenden Kinder und Jugendlichen mit sozialen Entwicklungsstörungen und Essstörungen zu.
Weil letztlich der junge Körper doch nur fit gemacht werden soll für den späteren Arbeitsprozess, für die kapitalistische Ausbeutung, wie es kritische Sportpädagogen in ihrer Streitschrift unter dem Titel Schulsport im Abseits anmerken? Professor Hans-Jochen Medau.
Es müsste mir ein Lebenstraining sein. Und Sie haben eins genannt, die ganze Ernährungsproblematik. Und der Sport sollte sich als Aufgabe setzen, und es ist egal was, dass sie dem jungen Menschen vermitteln, dass er Freude an irgendeiner Art von Bewegung hat. Denn nur dann wird er sie auch weiter durchführen. Und das ist die eigentliche Aufgabe. Es ist sinnlos, sich an die Lattenwand zu hängen. So sollte der Sport nach der Schule in der Lage sein, dem Menschen vermittelt zu haben, dass er sich täglich für seine Gesundheit, für sein Wohlbefinden bewegt, was auch immer er tut. Wenn einer gerne Leistungssport betreibt, das gut macht, das vernünftig macht, dann ist das wunderbar, aber die Masse wird es nicht tun und die muss man dahin bringen, dass sie Freude an der Bewegung haben. Das wäre das Ziel.
Notwendig wäre hierfür allerdings ein anderer Sportunterricht, der sich mehr als Bewegungspädagogik und Gesundheitserziehung definiert, angelehnt an die Gymnastik Voglers und Buchholz, Medaus und Bodes und wie er sich in Skandinavien und auch in den Niederlanden in Teilen etabliert hat. In Deutschland dagegen seit Jahrzehnten nur als Forderung im Raum steht, denn Voraussetzung hierfür wäre eine engere Zusammenarbeit mit verschiedenen Ministerien auf Landes- wie Bundesebene. Dr. Hermann Josef Kahl vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte.
Natürlich wäre das gut, wenn man eine solche Strategie fahren würde, wo es in erster Linie nicht auf Leistung ankommt, sondern auf eine regelmäßige Bewegung. Und wir wissen, dass eine Stunde regelmäßige Bewegung pro Tag auch die Intelligenz fördert und die intellektuelle Leistungsfähigkeit fördert. Wir bräuchten auch Ernährungsberater in den Schulen, die zusammen mit den Sportlehrern auch arbeiten würden, ganz klar, und auch eventuell mit uns zusammenarbeiten würden. Wir haben schon oft versucht, dort eine Gesundheitserziehung in den Schulen zu platzieren. Es ist extrem schwer. Da sind sehr viele Interessen, die eine Rolle spielen. Das ist nicht nur das Gesundheitsministerium, das sind die andere Ministerien dabei, die eine Rolle spielen. Und das sind 3-4 Ministerien, die gefragt werden müssen, die dann das koordinieren müssen. Und das können Sie mir glauben, das ist eine Sisyphusarbeit.
Während alternative Bewegungsangebote zum klassischen Sport wie Yoga, Feldenkreis, Alexandertechnik, Eutonie, Tai Chi und Qigong seit Jahren einen Boom erleben, sind echte sozialgymnastische Bewegungsprogramme in Deutschland nach den Vorstellungen Vogler, Buchholz, Bodes und Medaus heute bislang allenfalls Nischenangebote. Angewandt wird ihre Lehre zum Teil in einigen Kurkliniken in der stationären Rehabilitation. Die Patienten werden in einem mehrwöchigen Training mit Sport- und Gymnastiklehrern, Ernährungsberatern, Physiotherapeuten, Psychologen und Atempädagogen dazu angeleitet, achtsamer, verantwortungsbewusster mit ihrem Leib umzugehen und den Zusammenhang zwischen körperlichem Befinden einerseits und ihrem Gemütszustand, ihrem seelischen Befinden andererseits mehr zu beachten.
Auch in der Psychomotorik und hier vor allem in der Motopädagogik findet sich der gymnastische Anspruch, Leib und Seele durch Bewegung zu gesunden, wieder. Die Motopädagogik fördert bei Heranwachsenden durch zweckfreie Bewegungsspiele und schöpferische Tätigkeiten wie gemeinsames Basteln oder Gärtnern, ihren Körper als auch ihre Emotionen besser wahrzunehmen. Bislang wird die Motopädagogik hauptsächlich aber nur bei Verhaltensauffälligen und Kindern mit einer Behinderung eingesetzt. Warum nicht auch im regulären Sportunterricht?
Und schließlich, auch einige Physiotherapeuten, Krankengymnasten und Ergotherapeuten, sofern sie nach Medau oder Bode ausgebildet wurden, legen in der Arbeit einen besonderen Schwerpunkt darauf, die Selbstverantwortung der Patienten, ihre Resilienz und Kohärenz durch regelmäßige gymnastische Bewegungsminuten zu stärken. Die Sportwissenschaftlerin Gabriele Christ-Schröder kam vor fast 30 Jahren zur Medau-Schule und leitet den dortigen Gymnastikbereich.
Die reinen Physiotherapeuten ist auch schwierig, weil die selber in der Ausbildung, die haben also eine begrenzte Anzahl an Bewegungsstunden. Da sind wir natürlich hier im Vorteil. Das heißt, auch unsere reinen Physiotherapeuten profitieren. Und die kann man dann wieder, die haben einen ganz anderen Blick auf die Sachen. Einen Bewegungsblick, eine Beobachtungsgabe, ein selber tun mit auch den Kleinsten. Und ich denke, das ist hier bei uns wirklich der Vorteil, dass wir auch dieses Ineinandergreifen haben.
Einsatzmöglichkeiten einer auch sozial angewandten Gymnastik gäbe es also genug, resümiert Sozialgymnastikerin Bärbel Bernhard. Auch in der Jugendarbeit für Kinder und deren Eltern aus bildungsfernen Schichten oder in der klassischen Sozialarbeit.
Weil soziales Anwenden kann es gar nicht genug geben heutzutage. In so vielen Bereichen. Im Seniorenbereich, im Kinderbereich, im Migrantenbereich, im Paarbereich.
Aber ich glaube, dass Humanität in der Art, den Menschen etwas zu sagen und zu erklären, ein unbesieglicher Faktor ist. Wir wollen hoffen, dass man uns noch jenen Einsatz, den wir erstreben, in den Gemeinden als Gesundheitserzieherin mitarbeiten können.
Die Schule von Marie Buchholdt und Elisabeth Vogler in Schwarzerden steht heute leer und verlassen da. Statt dieses einmalige historische Zeugnis der Bewegungskultur zu erhalten und zu revitalisieren, fühlen sich weder der Bund noch das Land Hessen für den Erhalt zuständig.